nachzuholen. Was gibt es jetzt für Mittel und Wege, dem Erdenleben unerledigten Entwicklungen nachzuholen? Der erste Punkt ist die Weiterentwicklung von Geistmenschen, die unverschuldet nur ein sehr kurzes Erdenleben hatten und dadurch gar nicht die Möglichkeit hatten, das zu entwickeln. Wenn Kinder ganz klein gestorben sind, wenn Jugendliche gestorben sind, die konnten den mittleren Teil Ehe und Familie nicht machen. Das ist einfach physisch unmöglich. Was passiert da? Wie können die diese Entwicklung nachholen? Sie brauchen sie, weil sie ansonsten kein entwickeltes geistiges Selbst haben. Das verständlich. Erstens, für eine Mutter, für einen Vater, für eine Verwandtschaft ist es sehr traurig, wenn ein Kind stirbt. Für dieses Leben, das Kind ist. Aber wir können uns eines sicher sein, dieses Kind wird in der geistigen Welt empfangen. Genießt einen großen Schutz. Und es gibt auch sehr, sehr schöne, sehr, sehr interessante Berichte von geistigen Sehern, die diese Entwicklung dieser Kinder beschreiben. Anthony Borger, aber auch Emanuel Swedenborg, ich glaube, der schreibt 60 Seiten darüber, über diese Kinderbereiche in der geistigen Welt, auch Anthony Borger. Ja? Es gibt dort Schulen, es gibt dort Kindergärten, genauso im Prinzip wie hier. Nur eines gibt es nicht dort. Und was ist das? Einen physischen Körper, um Taten zu setzen. Einen physischen Körper, um diese Vitalitätselemente zu erlangen, die für das geistige Selbst, das Wachstum des geistigen Selbst, eben notwendig sind. Das gibt es dort nicht. Wie kann das jetzt geschehen? Das heißt, diese Kinder gehen hier in den Kindergarten, sie bekommen einen enormen Schutz und sie müssen dann mit Kindern, die auf der Erde leben, zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten bedeutet, dass sie die Kinder, die auf der Erde leben, inspirieren sollen. Wenn sie das machen und die Kinder auf der Erde machen diese Dinge, die können die miteinander erleben, dann kann der Geistmensch dieses Kindes in der geistigen Welt wachsen. Das System ist sehr einfach, auch leicht verständlich, oder? Da sieht man schon, dass in der geistigen Welt niemand verloren geht. Es gibt Möglichkeiten für jeden. Die Entwicklung, die er hier zwar viel vorteilhafter und viel schneller und einfacher haben hätte können, dort nachzuholen. Und genau bei unverschuldet verstorbenen Menschen, so wie Kindern zum Beispiel, da ist enorme geistige Hilfe da. Bitte lesen Sie diese Sachen, das ist nicht nur ein Trost jetzt in dem Sinn für uns, sondern das ist wirklich eine Beschreibung, wie das gehen kann. Natürlich können die Eltern, die in der physischen Welt leben, diese Kinder sehr stark unterstützen. Ein anderes Beispiel, die Weiterentwicklung von Geistmenschen, die als bereite Opfer die Erdenwelt verlassen müssen. Nicht die mit Groll in die geistige Welt gegangen sind. Die bleiben oft stecken. Aber zum Beispiel Leute wie Märtyrer, die für ein höheres Ziel ihr Leben geopfert haben, bewusst ihr Leben geopfert haben, nicht mit Groll in die geistige Welt eingegangen sind, die sind ja auch noch nicht fertig mit ihrem Wachstum. Die bekommen einen besonderen Opferstatus in der geistigen Welt. Hier. Sie bewohnen meist eigene Bereiche in den höheren Regionen der mittleren geistigen Welt und sie können Menschen auf der Erde sehr helfen, sie zu Gutem zu inspirieren oder als Vorbilder dienen. Märtyrer zum Beispiel sind Heilige. Sie werden nicht nur verehrt, sie sind an einer Seite Vorbilder, auf der anderen Seite können sie helfen, sie werden immer wieder angerufen. Und wenn die jetzt helfen können, was passiert dann? Dann nehmen sie natürlich Kontakt auf, praktisch mit den Leuten, die sie anrufen. Wenn diese Leute dann Gutes tun, dann gibt es dasselbe Prinzip, dann können sie auch hier geistig wachsen. Das heißt, die Inspiration ist von dort ausgegangen, die Vitalitätselemente kommen von hier. Und wenn wir über unsere innere Stimme sprechen, dann ist es meistens sehr, 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 sehr schwierig zu unterscheiden, ist die jetzt wirklich von mir oder ist es eine Inspiration von außen? Das ist eine der schwierigen Entscheidungen. Und deswegen braucht es Kriterien, gute Sachen hereinnehmen, gute Inspiration, aber so nicht. Und schlechte Kern irgendwie abgedruckt. Das geht aber nur, wenn ich Kriterien habe. Das geht nicht, wenn die Allgemeinheit sagt, wenn wir sterben, wird es finster und dann ist alles aus. Das heißt, in diesem Leben sollst du nach deinen Gelüsten leben. Wenn das das Ziel ist, dann ist natürlich jede Inspiration, die meine Bequemlichkeit fördert, eine gute Inspiration. Ja.
Und es gibt jetzt sehr uneinheitliche Interpretationen dieses Phänomens aufgrund unterschiedlicher Religionen und Weltbilder. Hinduismus und Buddhismus haben das Problem der notwendigen Vervollständigung der Entwicklung bereits vor Jahrtausenden erkannt und bieten als Lösung eine Wiederkunft in Form einer systematisierten Wiedergeburt an. Reinkarnation, wir kennen das alle. Aber Reinkarnationsvorstellungen gab es auch bei den Ägyptern und in zahlreichen anderen Kulturen. Und heute sind diese Reinkarnationsvorstellungen kommen mehr und mehr wieder in Mode. Und wir sehen das an den Rückführungen, die jetzt auch öfters im Fernsehen übertragen werden.
Diese Beziehung hier ist so stark, dass man glaubt, man hat im 15. Jahrhundert schon einmal gelebt. Es passieren aber hier einige Fragen. Erstens einmal, wieso erlebt das nicht jeder, wenn das so ganz normal ist? Und das Zweite ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt, der steht hier, geistige Menschen sind ja doch Beobachtungen zufolge nicht nur zu Zeiten ihrer Wiedergeburt, sondern immer um uns und üben oft starke Einflüsse aus. Und diese Einflüsse sind da. Wenn jemand Hellinger gelesen hat, alle, die keinen Platz gefunden haben oder so, ja, da können diese Einflüsse geblockt werden, ohne Wiedergeburt. Es ist keine Reinkarnation. Und das sind natürlich Fragen, die man an den Hinduismus schon stellen muss, oder an den Buddhismus. Das heißt jetzt nicht, dass das System grundlegend falsch ist. Diese Erkenntnis ist da. Und diese Reinkarnation wurde nur im Hinduismus und im Buddhismus systematisiert, als Reinkarnation weitergegeben. Sollte dieser Glaube an eine Wiedergeburt, war fast bei allen Völkern, bei allen Naturvölkern da. Bei den Inkas genauso wie bei den Indianern und bei den Afrikanern. Bei den Leuten in Sibirien, das war da und ist heute auch noch vorhanden. In manchen Religionen, allerdings in den mystischen Abteilungen des Judentums, des Christentums und besonders des Islam. Sufismus, die Sufis glauben zum Beispiel an diese Reinkarnation. Da gibt es verschiedene Strömungen, aber auch die mystischen Strömungen in den Hochreligionen glauben an solche Dinge. Teilweise auch, weil das System von den Hochreligionen kaum erklärt wird. Auch die Bibel kennt so eine Wiederkunft. Und zwar der Prophet Elia. Ich glaube, der hat so ca. 900 Jahre vor Christus gelebt. Der ist dann mit feurigen Wagen in den Himmel aufgefahren, dieser Prophet. Und ca. 400 Jahre, also 500 Jahre später, im Propheten Malachi, das ist das letzte Buch im Alten Testament, und das sind die letzten beiden Sätze, oder die letzten drei, also vier Sätze, wo das steht, da steht Folgendes. Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, das sende ich zu euch den Propheten Elia. Der war schon 500 Jahre tot. Und der Malachi hat das geschrieben, ca. 400 Jahre vor Christus. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht kommen und das Land den Untergang weihen muss. Und es ist klar, dass die Juden ein Kriterium hatten für den Messias, für die Beurteilung, ob der Messias da ist. Nämlich diese Endstelle in den jüdischen Heiligen Schriften. Das heißt, bevor der Elia nicht da ist, kann der Messias nicht kommen. Das ist klar. Das ist eine enorme Auswirkung. Das ist so, wie wenn in der christlichen Bibel am Ende der Offenbarung so ein Satz stehen wird, der wirklich relevant ist. Und deswegen war ja dann auch diese große Streitfrage mit Elia und mit Christus. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben ja Jesus da versucht. Aber wir sehen hier, das klingt hier nach Wiedergeburt. Und die Juden haben damals teilweise auch an Wiedergeburt geglaubt. Sie haben ein sehr wechselndes Verständnis vom Jenseits, von dem, was nach dem Tod passiert. Aber wir wissen alle, vor der Geburt von Johannes dem Täufer, wer war der Vater von Johannes dem Täufer? Wer war das? Peter Kassel? Zacharias. Zacharias. Und dieser Zacharias war ein Priester. Und der ist eines Tages ins Allerheiligste hineingegangen und hatte eine Erscheinung vom Erzengel Gabriel. Und dieser Erzengel Gabriel hat gesagt, deine Frau wird einen Sohn bekommen, ihm sollst du den Namen Johannes geben. Die Frau war schon über 80. Und der Zacharias hat gesagt, na, aber ich will das. Wie soll das geschehen? Und der hat mit dem Engel, was da genau passiert ist, weiß man ja nicht, aber sie haben es mit dem Engel wirklich irgendwie zu verstehen gegeben haben, naja, das ist zwar gut und schön und ich würde mich sehr freuen, aber und damit er das ernst nimmt, hat der Engel ihn mit einer Dinge belegt. Er weiß das, was er da gemacht hat mit einem?
Blind.
Er konnte nicht mehr reden. Ja. Wie lange konnte er nicht mehr reden? Wann hat er wieder zu reden begonnen? Nachdem der Johannes der Täufer da war, hat er noch nicht angefangen. Nachdem es beratschert hat, haben wir einen Namen. Und nachdem er dann auf ein Täfelchen geschrieben hat, Johannes ist sein Name. Da kann man drüber reden. Welche Prophezeiung hat aber dieser Engel gebracht? Im Lukas-Evangelium steht das drin, und das ist sehr interessant zu lesen, das ist ein Land. Er, und das ist auch von Johannes die Rede, wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia dem Herrn vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Das Herz der Väter den Söhnen zuwenden, so. Das ist fast abgeschrieben. Ja. Und wir sehen aber, dass der Elia eine eigene Persönlichkeit war und Johannes war auch eine eigene Person. Der Johannes war nicht die Wiedergeburt von Elia. War nicht die Reinkarnation von Elia. Und das hat zu einem Problem hier geführt, was das Verständnis betrifft. Denn wir haben natürlich dann gesagt, wenn Jesus der Messias ist, ja, hallo, wer ist dann der Elia? Und den Johannes haben sie anerkannt. Ja, der hat in der Wüste gefastet, hat gepredigt und getauft. Er war der Sohn eines Priesters, der war ein anerkannter Mann. Und sie haben den Johannes gefragt, bist du der Messias? Die haben nicht gefragt, bist du der Elias, sondern die haben gefragt, bist du der Messias? Und er hat gesagt, nein, ich bin es nicht. Dann haben sie gefragt, bist du der Elias? Johannes hat gesagt, nein, ich bin es. Und das hat Jesus ganz allein vorstellen müssen. Und dann hat Jesus mit den Jüngern gesprochen. Er hat gesagt, ja, wenn ihr es gelten lassen wollt, ja, er ist Elias, der da wiederkommen soll. Die Aufforderung danach ist auch noch sehr markant, wer Ohren hat zu hören, der hört. Die andere Stelle, und ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt. Und da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hat. Was hier der Fall war, in dieser Auslegung, war wirklich eine Zusammenarbeit der unerwählten Mission des Elia mit Johannes dem Täufer. Auf diese Weise hätte Elia über Johannes seine Mission erfüllen können und auch Johannes hätte seine Mission erfüllen können, wenn diese Dinge geschehen. Ist das verständlich? Ja. Und in den Hochreligionen gilt eigentlich dieses Verständnis der Wiederkunft. Nicht durch Wiedergeburt, sondern durch Zusammenarbeit mit einem auf Erden lebenden Menschen, der Geist und Körper in einer eigenen Persönlichkeit ist. Das sieht man hier jetzt leider sehr schlecht aufgrund der ganzen Verhältnisse. Das ist aus einem Buch kopiert und da sieht man, das ist der Tod. Da sieht man die monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Muslime. Und die haben eine, so, da geht es bei den Christen, bei den katholischen Christen noch über ein Fegefeuer, bei den anderen direkt mehr oder weniger. Da geht es zum Himmel, zum Paradies. Ja? Das ist eine lineare Vorstellung, wie das in einer Linie passiert. Ganz anders ist es in den alten Kulturen. Da wird eine Ahnenverehrung gemacht. Hier ist der Tod, ja, das ist der Strich, da ist eine Ahnenverehrung gemacht. Und dann kommt diese Ahnenverehrung in all diesen Völkern. Die Seelen der Toten, die sind unsichtbar, werden zu einer Wirklichkeit. Die Ägypter, die Chinesen, Indonesiern, Maori, Afrikaner, Sibirer, Indianer und so weiter. Diese Ahnenkulte spielen überall eine große Rolle. Und was hier noch eine große Rolle spielt, das sind diese karmischen Wiedergeburten. Das sind zyklische Entwicklungswege. Und dann gibt es hier noch im Hinduismus, geht es hinaus, da gibt es unterschiedliche Interpretationen vom Jenseits. Das eine ist, dass man in seinem Allverständnis sozusagen aufgeht, im Brahman. Und im Buddhismus ist das Ziel das Nirvana, das heißt eigentlich Verlöschen. Das heißt, dass die gesamte persönliche Individualität. Und das sieht man, dass auch in den Hochreligionen hier sehr unterschiedliche Vorstellungen herrschen. Nicht, weil sich die nicht bemüht haben, dieses Phänomen, das ja beobachtet wurde, dass eben unerledigte Geistmenschen versuchen, ihre Mission hier zu erledigen, in irgendeiner Form zu interpretieren. Und durch die Interpretation einer Religion wird man praktisch auf einen Dogmatismus festgenagelt. Und weil die Interpretationen anders sind, deswegen kommt es dann untereinander von diesen Religionen aufgrund ihrer Religion zum Tisch. Ist das verständlich? Unabhängig davon gibt es ein Jenseits für alle und eine Entwicklung, die jeder als Mensch zu machen hat. Trotzdem. Was gibt es jetzt für Mittel und Wege für schuldbeladene Geistmenschen, ihre Fehler in der Vorbereitungsperiode, das heißt während ihres Erdenlebens, wieder gut zu machen? Es ist ja nicht so, dass nur kleine Kinder sterben und die Mission hier nicht fertig machen können oder Märtyrer sterben und ihre Mission hier nicht fertig machen können. Unser einer stirbt ja auch. Und da gibt es gute und schlechte. Und was gibt es jetzt für Möglichkeiten in der geistigen Welt, auch für Leute, die ein schweres Winkel mitgenommen haben, dass die auch eben wachsen können? Und da gibt es eine geistige Seite der Weiterentwicklung und eine physische Seite der Weiterentwicklung. Die geistige Seite der Weiterentwicklung ist, erstens einmal, dort gilt genauso wie hier, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Solange Selbsterkenntnis nicht da ist, ist Besserung ungreifbar. Wenn Selbsterkenntnis da ist, dann kann etwas passieren. Und das heißt, die Einsicht entwickeln und bereuen, dass man wachsen soll noch, und dann die Inspiration und Führung höherer Geistmenschen annehmen. Und deswegen ist gut, wenn man für diese Dinge, das setze ich schon zumindest einen der Vorträge vorher voraus, es gibt wirklich höhere Geistwesen, und die führen einem auch dort. Dass man diese Führung annimmt. Das zweite ist, dass er Bereitschaft zeigt, Geistmenschen, die in einer niedrigeren Stufe sind, zu inspirieren, sozusagen zu missionieren, das heißt, das Missionieren des Hinkommens vor Ort, und ihnen zu helfen. Und so schaut es dann in der geistigen Welt aus. Da gibt es höhere Geistmenschen und niedrigere bis hinunter zu den ganz Niedrigen. Und damit jemand hier weiter wachsen kann, muss er jemandem anderen helfen, weiterzukommen. Das ist ein sehr gutes System. Indem ich anderen helfe, komme auch ich weiter. Das kennen wir schon aus der physischen Welt. Das geht einheitlich durch. Das ist überhaupt nicht schwer zu verstehen, dass man sich ein Bild machen kann. Und so funktioniert das. Ein Geistmensch, der in der geistigen Welt aus freien Stücken diese Schritte setzt, beziehungsweise solche Missionen annimmt, zeigt, dass er sich weiterentwickeln möchte. Solange der sich das nicht zeigt, oder solange der sich nicht weiterentwickeln möchte, gibt es auch keine Weiterentwicklung. Wir wissen, geistiges Wachstum geht nur mit dem Übernehmen von persönlicher Verantwortung. Automatisch gibt es keine Weiterentwicklung. Mit dem physischen Wachstum. Dann gibt es noch eine materielle Seite. Die materielle Seite für einen Geistmenschen ist, wenn er jetzt etwas neu erkannt hat, wenn er andere inspiriert hat, ja, dann kommt in der geistigen Welt etwas in Bewegung. Die wollen alle weiterkommen, die wollen alle weiter wachsen. Aber wir wissen, ein theoretisches Wachsen oder nur ein rein geistiges Wachsen geht immer nur schrittweise und immer nur so viel, wie man es auch physisch umgesetzt hat. Jetzt haben wir aber keinen Körper mehr. Was machen die? Und auch hier müssen die mit einem Menschen, der auf Erden lebt, zusammenarbeiten, wenn der gute Taten setzt. Das heißt, sie geben diese Inspiration, und wenn der gute Taten setzt, dann kriegen die ein bisschen Wachstum. sie leben und in der geistigen Welt geht dieses, sozusagen dieses Sterben auf einer gewissen Weise wieder weiter. Der bekommt in der untersten Ebene, ist der geistige Körper sehr dicht. Den kann man oft von der physischen Welt aus, auch als Astralkörper und so weiter sehen. Das ist eine sehr dichte geistige Substanz. Ja? Und wenn der aber jetzt geistig wächst, dann gibt es dort die Möglichkeit, das wissen wir aus vielen Schriften, aus vielen Beobachtungen von Sehern, dass der diesen schweren geistigen Körper ablegt und einen leichteren geistigen Körper annimmt. Und das kann jetzt hunderte, tausende Male, kann das jetzt so vor sich gehen. Ja? Aber immer nur in Verbindung mit einem Vitalitätselement oder mit Vitalitätselementen, die mit guten Menschen auf dieser Welt hier geschaffen sind. Das geht natürlich auch ins Negative. Nicht alle Inspirationen, die wir bekommen, wenn wir jetzt unsere innere Stimme aufteilen in das, was wirklich von uns kommt und das, was von außen kommt, nicht alle Inspirationen sind gut. Verstehen? Ja? Und jetzt, ich habe jetzt nur ein paar Beispiele da herausgenommen. Es ist klar, ich kann jetzt als Geistmensch, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, ich habe keinen eigenen Körper mehr. Als Geistmensch kann ich jetzt nur noch hergehen und mit Menschen in Kontakt treten, die mir in irgendeiner Form ähnlich sind. Und eine der Formen der Ähnlichkeit ist die Weltanschauung oder die Religiosität. Wir kommen zu Menschen mit gleicher Religion zurück, versuchen mit denen Kontakt aufzunehmen, versuchen sie innerhalb dieser Religion zu inspirieren, Gutes zu tun, karitative Sachen zu tun und so weiter. Und können dann eben Vitalitätselemente erhalten. Das ist dasselbe Prinzip, ist das verständlich? Robert James Lees hat dort einmal die Frage gestellt, welche Konfession oder Religion den höchsten Prozentsatz an Erlösten steckt. Er hat dort gefragt. Die Antwort war, wir kennen hier nur eine Religion, die Liebe. Von allen den durch Menschen geformten Religionen oder Konfessionen besitzt keine ein Monopol auf Liebe zum Nächsten. Doch ernste und gewissenhafte Diener dieser wahren Religion gibt es in allen. Ihr Gottesdienst ist Dienst an der Menschheit. Ihre Litanei sind edle Taten. Ihre Gebete sind Tränen des Mitgefühls. Ihre Predigten sind das einfache Leben. Ihre Gesänge das Trostwort für die Unglücklichen. Ihre Hoffnung der Himmel. Dies ist die einzige Religion, die uns einen Pass für den Himmel ausschreiben kann. Das ist interreligiös. Das durchbricht alle Fesseln, alle dogmatischen Fesseln irgendeiner Religion oder Konfession. Und wenn wir diese Dinge hier schon tun, dann haben wir sie bereits erledigt und dann geht das. Wenn wir den Streit hernehmen zwischen der katholischen und der protestantischen Kirche, beide Christen, da sehen wir doch dieses Problem. Das ist jetzt ein Beispiel. Das gilt zwischen, wenn man das Heilige Land schauen will, das zwischen Judentum, Christentum und Islam. Ja? Juden und Islam, das sind von, alle von Vater Abraham. Einer der Nachkommen von Isaak und der andere der Nachkommen von Ismael. Wir sehen, dass diese Zwistigkeiten alles nur Weltbilder Zwistigkeiten sind. Wir haben hier nichts verloren. Dort gibt es nur eine einzige Religion. Und ganz egal, von welcher Religion das ist, wenn wir das durchlesen, ja, da wird uns klar, worum es geht. Ja, da wird uns klar, worum es geht. Die Zusammenarbeit mit nicht-religiösen, guten Geistmenschen, also nicht-religiöse, jetzt aus, das sind nur ein paar Beispiele. Gute Geistmenschen kommen natürlich zu sehr gewissenhaften Menschen. Ganz egal in welcher Kultur, ganz egal wo. Es gibt viele Leute, die sich von den Dogmen der Religion nicht fangen lassen und einfach außerhalb der Religion ihr Leben leben, aber nach ihrem eigenen Gewissen. Und hier funktioniert genau dasselbe, es ist genau dasselbe System. Sie müssen herunterkommen zu jemandem, der zu ihnen passt. Wenn gute Daten gesetzt werden, gibt es Vitalitätselemente und gibt geistiges Wachstum. Was anderes ist es bei bösen Geistmenschen. Menschen, die in den Höllen sind oder in diesen sogenannten Vorhöhlen irgendwo, ich verwende das Wort nicht sehr gerne, aber es ist eine Metapher. Leute, die hier nur in Süchten verstrickt waren. Beispiel Alkoholiker. Was macht er? Viele von denen, das wissen wir von geistigen Sehern, bleiben in einer Art Zwischenwelt stecken. Die können sich, auch wenn sie gestorben sind von ihrem Alkohol, wenn die wirklich krank sind, wenn die wirklich so stark krank sind, nicht trennen. Das heißt, die gehen gar nicht wirklich in die geistige Welt hinein. Ihr physisches Verlangen ist so stark, dass es das gar nicht noch ist. Ja? Das heißt, das ist physische Gemüt und das geistige Gemüt so stark in der Hand, dass der genau weiß, er braucht eins. Ja? Trinken. Wie kann er diese Sehnsucht dafür? Das ist zum Beispiel für negative Vitalitätselemente, indem er auf jemandem sitzt und den in den Suff treibt. Wenn der nachgibt, dann hat nicht nur der die negativen Vitalitätselemente, sondern auch der Geistmensch, der das Ganze inspiriert hat. Und wir werden bei genauerem Hinsehen, ist die Beziehung zur geistigen Welt viel realer und realistischer als man überhaupt. Können tatsächlich, weil sie ihren Körper geerbt haben und weil sie das Gefühl ja kennen, ja, die können tatsächlich, indem sie jemanden in den Suff treiben, die solche Vitalitätselemente. Und da geht natürlich nichts weg. Auf der anderen Seite schicken böse Geistmenschen, die haben ja das Gute nicht wirklich geübt. Ja, erinnern Sie sich an dieses Barometer, was ich da hier aufgezeichnet habe. Es ist ja keiner wirklich gut oder wirklich böse, sondern es sind alle in irgendeiner Form Mischungen. Ja. Aber das sind oft diejenigen, die halt vielleicht so viel Böses gehabt haben und da irgendwie sowas Gutes. Das ist ein Extrembeispiel. Ja. Was hat der am meisten geübt, solange er da war? Ja, der hat einen Tischzieher ausnutzen und solche Sachen. Ja. Was kann der am besten? Und ja, die haben einen Tischzehren, ausnutzen. Ist klar. Was kann in der geistigen Welt am besten? Und ja, die haben einen Tischzehren. Er hat das andere nicht gelernt. Also wie soll er es kennen? Oder? So. Und jetzt kann es sein, dass diese auch wachsen. Aber die kennen nichts. Wird schicken. Was sind die für gut zu bringen? Oft ist es so, dass diese Dr. Lee hat ein ganz eigenes Buch darüber geschrieben, dass wir dann durch die Krankheiten schicken. Unfälle. Unverhofftes, was weiß ich, aus blauem Himmel kommt da alles mögliche Schicksalsschläge. Wir nennen es von unserer Seite aus, ja, das sind halt irgendwelche Schicksalsschläge. Und so, wie kann Gott das zulassen? Oft ist es so, was hat Gott damit zu tun? Das ist einfach so, da laufen gewisse Gesetzmäßigkeiten ab, die eben so sind, wie sie sind. Das ist aber die Erkenntnis. Und jetzt kommt es darauf an, wie der Mensch auf der Welt damit umgeht. Mit einem Schicksalsschlag, mit einer Krankheit, mit irgendwas, was teilweise unverhofft kommt und wo dann die ganze Verwandtschaft schockiert ist. Wie geht man mit solchen Dingen? Wenn dann der physische Mensch diese Probleme lösen kann, dann erzeugt er enorme Vitalitätsverlust. Von dieser Sicht aus, muss man sagen, die Entwicklung der Medizin ist eine ganz wichtige Sache. So viel wie möglich hier reparieren. Das kommt auch als Vitalitätselement dann diesem Geistmenschen zu. Was Sie vorstellen, die sind wirklich im Gefängnis. Wie kommen die raus? Das ist die einzige Möglichkeit, dass man hier in dieser Form herauskommt. Wachstum in der geistigen Welt, hier ein Zitat von St. Henri vom 16. Juni 97. Der Lebenszustand für Geistmenschen ist damit entschieden, wie sie auf Erden gelebt haben. Wenn also ein gutes Leben zu einem friedlichen Zustand in der geistigen Welt führt, dann können die Nachkommen auch in Frieden leben. Wenn aber Leute böse gelebt haben, ist ihr Zustand in der geistigen Welt Hölle. und ihre Nachkommen werden immer mit Problemen beladen sein. Das Leben in der Hölle in der geistigen Welt ist wirklich schmerzvoll. Die Geistmenschen leben unter Finsternis und wie in einem Gefängnis gibt es für sie keine Freiheit. Es gibt nichts zu essen oder anzuziehen. Die Nachkommen auf Erden können nichts unternehmen, um all deine bösen Taten, wenn du in dieser Position bist, zu entwirren und ungeschehen zu machen. Sie wissen nicht, wie sie deine Bürde tragen und für dich beten können. Wenn aber die Taten der Vorfahren bekannt werden und die Nachkommen mit äußerster Hingabe dienen und beten, dann kann der Geistmensch etwas Gnade erhalten. Diese Geistmenschen können sich in einen neuen Zustand begeben, in dem sie gut aufgenommen werden und sich ändern. Diese Verbindtheit, diese Verbundenheit zwischen geistiger und physischer Welt ist eine sehr reale Sache. Und je mehr verzwickte Ahnen sozusagen in der geistigen Welt sind, desto verzwickter ist die Situation der Nachkommen hier auf dieser Welt. Ein anderes Zitat: Wenn euch auf der Erde, und das ist jetzt ein schönes Beispiel, ja, wenn euch auf der Erde jemand Geld gibt, so mag euch das eine Hilfe sein. In der geistigen Welt ist das anders. Es ist oft so, dass wir unsere Kinder oder irgendjemand haben, wie Geld aufhören und dann kann der wieder in Schwung kommen. In der geistigen Welt ist das etwas anders. Der Wind weht, die Blumen blühen, die Vögel singen, aber der Mensch kann sich nicht ändern, nur weil jemand anderer das will. Niemand kann dir befehlen, dass du dich ändern sollst. Das muss aus deinem eigenen Inneren kommen. Du musst den Punkt erreichen, wo dir das selbst ganz klar wird. Wenn sich deine Nachkommen wirklich für dich investieren, so kann dir das in der geistigen Welt helfen, das nötige Verständnis schneller zu erlangen. Glücklicherweise gibt es viele Menschen, die dieses geistige Gesetz verstehen. Und jetzt noch, wenn ein Schamane auf der Erde tanzt und sich in die Lage der Vorfahren versetzt, so kann er diese Vorfahren zwar beruhigen, dem direkten Nachkommen kann möglicherweise heilen, aber die Situation des Vorfahren hat sich damit noch nicht geändert. Er kann ihnen eine Dauerlösung anbieten. Wird aber für sie gebetet, so mögen sie angehalten werden, nach einem Boten des Himmels oder nach dem Gebot Gottes Ausschau zu halten. Diese Boten des Himmels habe ich zuerst ein bisschen so dargelegt, dass es eben höhere Geistmenschen gibt, die zu unteren herunter scheinen. Zwei Punkte haben wir noch, zwei wichtige Punkte. Erstens, wie können Menschen auf Erden geistige Einflüsse prüfen? Wir haben jetzt gesehen, dass uns die geistige Welt viel näher ist, eigentlich unheimlich nahe ist. Wie können wir jetzt damit umgehen? Wie können wir das prüfen? Und hier einige wichtige Punkte. Geistmenschen sind umso erdgebundener, je mehr Vitalitätselemente sie für ihr geistiges Leben noch benötigen. Ist verständlich. Und Geistmenschen, die in irdischen Verlangen und Gelüsten aller Art so sehr festsitzen, dass sie nicht zurücklassen können, versuchen alles, diesen Verlangen auch nach dem Tode zu frönen. Rauchen, Alkohol, Sex, Drogen, Macht, Ausübung, Gier, Besitz. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen in diesen Büchern, wenn man diese Punkte macht. Ihr geistiger Körper ist von einer sehr dichten und schwerfälligen Substanz. Die können sich nämlich schwer lösen. Es ist keine feine Substanz, es ist sehr dicht und schwer und wirkt wie ein Gefängnis. Und solche Menschen können sich nicht trennen, weil irgendwie der Zug zur Sucht oder zu irgend sowas so stark ist, ja, können sie sich nicht trennen und sitzen zwischen hier und dort irgendwo in einer Art Zwischenwelt, so wird es oft beschrieben, fest. Wir können dort nicht richtig ankommen. Ihr egoistisches Verlangen kann dazu führen, in schwächeren Persönlichkeiten eben genau diese Sucht, Geisteskrankheit, Besessenheit und so weiter zu verursachen. Nicht unbedingt, aber kann. Hohe Geistmenschen hingegen werden niemals Besessenheit, Geisteskrank, Sucht oder so verursachen. Warum? Bitte? Das ist erstens nicht wrong und zweitens, weil sie wissen, wenn sie jemanden unterdrücken, von den physischen Menschen, dann können sie von dem ja keine guten positiven Elemente, Vitalitätselemente kriegen. Was will das? Ich kann ja solche Vitalitätselemente nicht durch Zwang bekommen. Wichtiges Kriterium. Ja, das heißt, wenn wir Zwänge im Spiel sind, sind keine hohen Geistwesen im Spiel. Ja? verursachen und die Freiheit des anderen achten, weil sie vor allem wissen, dass Besessene oder Süchtige ihnen keine guten Vitalitätselemente für ihr geistiges Wachstum bringen. Das Phänomen der religiösen Besessenheit, und sowas gibt es, ich brauche jetzt nur ein ganz Extrembeispiel nehmen von diesen Selbstmordattentätern, ja, denen versprochen wird, ein großer Himmel mit 70 Jungfrauen, die sie dann in die Ewigkeit haben und was sie was alles. Ja. Aber solche religiöse Besessenheit kommt niemals von hohen Geistmenschen. Das passt nicht zusammen. Da sind eben so Besessene dort, die dort im Weihgekommen sind, enttäuscht worden sind, dass das Paradies mit den 70 Jungfrauen komplett da war. Und dann mit anderen, die eine Bereitschaft zum Fanatismus haben, zusammenarbeiten und eben in diesem Fanatismus. Nein, ist das verständlich? Irgendwie. So, der letzte Punkt jetzt. Wie können Menschen auf Erden Geistmenschen helfen? Tatsache ist, solange denen nicht geholfen wird, so salopp ausgedrückt, sind wir alle nicht sicher. Vor Schicksal, Krankheit, alles was möglich ist. Das wird unser Leben nicht wirklich gerechnet machen. Das heißt, um positive Vitalitätselemente zu erzeugen, und darum geht es in erster Linie, müssen wir proaktive gute Taten setzen. Proaktiv heißt nicht nur, wenn der andere Land nur ganz hat, dann mache ich mit, ja, weil der immer wieder kommt, ja, sondern selber die Idee dann selber durchsetzen. Das ist proaktiv. Das andere kann man immer noch als aktiv bezeichnen, wenn man ganz so weit kommt. Das auch immer. Ja. Das erste ist, die Kraft des Gebetes kennenlernen und nutzen. Also die Kraft des Gebetes wird in der hochgeistigen Welt nie ausgeschaltet werden. Und das Gebet ist wirklich eine enorme Energiesache. Es ist ein eigenes Etwas, das enorm viel Kraft gibt. Und da gibt es die Grenze geistige physische Welt nicht. Ich kann für Leute in der physischen Welt beten, für meine Eltern, für meine Freunde, für mich, aber ich kann auch für Leute in der geistigen Welt. Ja, das kommt eins zu eins dort an. Ja, da gibt es kein Zoll, da gibt es kein irgendwas, was es da an so Beschränkungen gibt. Ja, gibt's nicht. Das nächste ist, und dazu braucht man jetzt nicht eine dogmatische Religion, die an irgendwo einengt, sondern wirklich einen guten, freien Geist, der weiß, was gut und böse ist. Nämlich auf gute Inspiration entsprechend mit Daten reagieren. Da kann man nicht falsch reden. Kann man eigentlich nicht vorstellen. Was ist mit schlechten Inspirationen oder niedrigen Inspirationen, das sollte man versuchen, einmal nicht zu reagieren. Was hat das für einen Vorteil? Was bringt es, wenn man nicht reagiert? Das wird mich einmal nicht beeinflussen. Der geht zwar da zur Raum, aber wenn wir eine Atmosphäre des Guten geschaffen hätten, dann kann das Gute in einer Siegesposition, in einer siegreicheren Position sein. Momentan ist das mit der ganzen Journalistik und mit allem, was es da so ist, der Verbreitung noch nicht so. Dann Initiativen setzen, Hilfsprojekte aller Art im In- und im Ausland durchführen oder unterstützen. Eine andere Möglichkeit ist, das ist eine wichtige Sache, Projekte zur Förderung und zum Schutz der Familie als Schule der Liebe initiieren. Selbst einmal tun, in unserer Nachbarschaft, in unserer Gegend. Ja, wir wissen, dass die Familie heute nach Rettung schreit. Die geht den Bock runter. Und der ganze Trend ist so, dass das konservative Familiensystem, wie es immer wieder genannt wird, aufgelöst wird. In ein fortschrittliches, alle möglichen Partnerschaften, ja, mit mehr oder weniger starker Bindung, allen möglichen Couleur-Zusammensetzungen, Bachelor-Familien und was immer was da ist, das wird heute propagiert. Und wenn man hier zurückfindet, wenn man hier etwas Aktivitäten setzt, das zurückzufinden, was Besseres kann der geistigen Welt nicht passieren, dann kann das Ganze wieder zurückgeführt werden. Ja. Projekte zur Förderung einer Weltsicht, die die Ewigkeit mit einbezieht. Alle Schulbücher werden umgekrempelt, besonders die Biologiebücher. Es mangelt nicht an Arbeit, die gemacht werden könnte. Ja? Man schaut, was in den Biologiebüchern alles steht. Es ist alles in der auf irgendeine weitere Sicht wie auf das Physische hinaus. Friedensforschung und der Einbeziehung der gesamten geistigen und physischen Realität. So Teilfriedensforschungen, so wie es manche Pazifisten machen, bei mir passt es zwar in der Ehe nicht, in der Familie passt es nicht und weiß ich was alles, ja, Drogen möchte ich eigentlich annehmen, aber mit der Umwelt, da möchte ich in Einklang sein. Ist gut, aber irgendwie ist es, ergibt es ein eindeutiges Ganzes. Ja. Also hier Friedensforschungen, dann Friedensbildung mit Ewigkeitsperspektive fördern der Schule, im Beruf und Gesellschaft, das sind sehr, sehr praktische Ansätze gefragt. Friedensinitiativen in Konfliktherden setzen. Was mit der Medien gemacht wird und solche Sachen. Lösungen anbieten für materialistische Ideologien, die eine Ewigkeit ausschließen, wie Evolutionstheorie, materialistische, kommunistische Weltsicht und so weiter. Das ist wirklich wichtig. Ja? Und diese schwere geistige Welt, die niedrige geistige Welt, die versucht natürlich, das Weltbild immer enger zu machen. Bei den Religionen, durch die verschiedenen Dogmen, durch verschiedene eingesessene Dinge, ja, bei den anderen wählt sich bis rein zum Materialismus, dass es über die Materie hinaus gar nichts gibt. Der Sitz des Geistes ist einfach das Gehirn, und das Gehirn stirbt, ist der Geist weg. Der Trend ist sehr stark. Was passiert, wenn solche Initiativen gesetzt werden? Das erste ist einmal, dass man gegen einen Strom schwimmen muss. Weil der Strom ist fördert diese Initiativen nicht unbedingt. Aber wenn jemand solche Initiativen setzt, gute Inspirationen hat, dann setzt er hier irgendwas, wo viele, viele Geistmenschen von der geistigen Welt, die weiter wachsen möchten, aufspringen können. Ja, das sind Arbeitgeber für das Wachstum in der geistigen Welt. Ich bin überzeugt davon, es gibt in der geistigen Welt Tausende und Abertausende und Millionen von Menschen, die wachsen möchten. Die das aber nur können, wenn sich hier Leute exponieren und gegen den Strom schwimmen und Dinge in Gang setzen. Und dann sieht man auf einmal, irgendeiner hat da was inszeniert und alle helfen. Ja. Und ich glaube, dass wir uns das wirklich durch den Kopf gehen lassen sollten, dass wir uns ein Gebet geben lassen sollten. Wie kann ich Schritte setzen, viele, viele Fliegen auf einen Schlag zu erreichen? Das heißt, ich muss mich exponieren und bin sehr überzeugt davon, dass viele Menschen in der geistigen und in der physischen Welt kommen und helfen. Und damit werden unendlich viele Vitalitätselemente, die vielen, vielen Menschen zum Wachstum gereicht, einfach erzeugt, einfach geschaffen. Dann möchte ich mich bedanken. Dankeschön.